Ist doch stark, oder? Die Kinder mit den schönen Sachen hier. Herzlich willkommen auch von mir. Habt ihr heute früh gut gefrühstückt? Habt ihr auch dafür gebetet? Habt ihr das Tischgebet anständig gesprochen? Sicher, ne? Und wie war das so? Habt ihr das ganz bewusst gesprochen oder war das mehr so Tradition, so vorgefertigter Text, den ihr immer sagt? Also bei mir ist es so, bei mir ist es eine Gewohnheit, aber eine sehr gute Gewohnheit, wie ich dann festgestellt habe, weil ich mich doch immer wieder daran erinnere, es ist Gott, der die Gaben dann auch letztlich gibt. Manchmal, wenn ich merke, dass ich bloß so vor mich hin brabbel beim Tischgebet, halte ich dann auch mal inne und sage mir, stopp, konzentrier dich. Denk wirklich dran, Gott ist der Geber aller Gaben. Wir leben wirklich aus mit allem, was wir haben, aus den Ressourcen, die Gott uns gegeben hat. Dazu gibt es eine kleine Geschichte auch. Die ist schon 40 Jahre alt, aber die kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn es ums Tischgebet geht. Die hat der Hans-Jürgen Zimmermann mal erzählt. Hans-Jürgen Zimmermann war ein Evangelist und christlicher Sänger, der war so in den 70er, 80er Jahren unterwegs. Und er hat die Geschichte erzählt, eine Nachbarin war bei ihnen zum Kaffeetrinken eingeladen. Und das nicht zum ersten Mal, sie wusste schon, bei Zimmermanns wird vor dem Essen gebetet. So. Und das hat sie tapfer ertragen, hat wahrscheinlich auch so das Abend ein bisschen so dahin gebrabbelt und gut, dann kam es zum gemütlichen Teil, die haben sie unterhalten, gemütlich Kaffee getrunken und plötzlich fängt das Baby von Zimmermanns an zu schreien und wollte gestillt werden. Gut, die Mutter wollte das Kind anlegen, sagt der Vater noch zwischendurch, halt, stopp, erst wird gebetet. Dann sagt er, da ist der Nachbarin doch der Kinnladen etwas runtergefallen, hat sie doch ein bisschen befremdlich geschaut dabei. Und er sagte dann, ganz so schlimm ist es bei uns ja doch nicht. Also es geht nicht darum, wir merken das, es geht nicht darum, irgendwelche Rituale abzuarbeiten, irgendwelche Gewohnheiten abzuarbeiten, sondern es geht darum, dass wir uns wirklich bewusst machen, wer der Geber unserer Gaben ist, nämlich Gott. Heute feiern wir das Erntedankfest. Eins der, wie ich finde, ziemlich vernachlässigten Feste bei uns. Wir leben schließlich in der Wohlstandsgesellschaft. Wofür sollen wir schon danken? Wir haben uns unseren Wohlstand doch redlich erarbeitet, oder? Und wir haben vergessen, dass es wirklich Gott ist. Und der emotionale Bezug zwischen Ernte und Versorgung ist bei uns Großstädtern doch ganz schön verloren gegangen. Ich erinnere mich an Zeiten, wo hier in der Gemeinde noch ein paar Bäcker waren. Die haben immer noch ein bisschen mehr Bezug zu der Erntezeit. Oder in Heilsbronn zum Beispiel, ich nehme an in Rothenburg, ja, da gab es dann ein paar Bauern. Und die haben noch einen ganz anderen Bezug dann dazu. Und die merken, die Ernte ist wirklich existenziell für unsere Versorgung. Aber auch ich als Großstädter habe so ein paar Bilder im Kopf, zum Beispiel aus der Toskana. Wenn die Olivenernte und die Traubenernte, die Weinernte vorbei ist, dann werden unter den abgeernteten Olivenbäumen lange Tische aufgestellt. Es ist Feststimmung, alle feiern mit, alle feiern die Ernte, Freude liegt einfach in der Luft, ausgelassene Stimmung, Tanzen und so weiter. Wenn ich dieses Bild so in mir hochkommen lasse, dann sage ich, ich möchte einfach dabei sein. Ich möchte mitfeiern. Das ist doch stark, so eine feste Gemeinschaft. Und ich glaube, ganz genau so hat Gott sich Erntedank vorgestellt. Wir haben ja im Alten Testament, in 3. Mose wird es beschrieben, da ordnet Gott förmlich an drei Feste. Das ist zum einen das Passafest, das ist das Fest zur Erinnerung, dass das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist und als Dank sollte dieses Fest gefeiert werden. Es ist der große Versöhnungstag, der Yom Kippur, und es ist das Laubhüttenfest, das wir heute so vielleicht als Erntedankfest übertragen können. Und im Grund liefen diese Feste alle nach demselben Schema ab. Es begann mit einer Festversammlung, wir würden heute vielleicht sagen mit einem Gottesdienst. So ging es los. Dann waren diese Feste alle immer mit Opfern verbunden, mit Dankopfern an Gott und mit auch Versöhnungsopfern. Und dann sollte das Volk feiern, wirklich ausgelassen feiern. Und das Ganze über eine Woche, ihr Lieben. Das können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass wir als Gemeinde so eine Woche zusammen sind, nur feiern, dass Gott uns versorgt hat. Wahnsinn, oder? Eine Woche feiern, meine Güte. Also, dröseln wir mal diese Elemente auf. In der Festversammlung, in dem Gottesdienst bringen wir zum Ausdruck, dass Gott wirklich der ist, den wir feiern. Der, auf den wir uns konzentrieren, auf den wir uns fokussieren. Wir sagen, Gott ist der Grund und das Ziel unseres Dankes. Anders geht es nicht. Und diese Erinnerung daran, die brauchen wir aber auch dringend, weil die so schnell verschüttet ist, dass wir wirklich dankbar sind. Da findet man zum Beispiel auch ein paar Bibelstellen, eine aus 1. Mose 27 schon, aus dem Segen von Isaak an Jakob. Gott gebe dir Regen im Überfluss, er mache dein Land fruchtbar und gebe dir Korn und Most in Fülle. Gott ist der, der den Segen gibt. Oder im Psalm 65, du hast das Jahr gekrönt mit Gaben deiner Güte. Die Spuren, die du hinterlassen hast, zeugen von Wohlstand und Fülle. Also es ist Gott, der uns diesen Wohlstand gibt. Und es gibt noch viel mehr solcher Stellen. Hier müssen wir auf die Suche gehen. Also da gibt es wirklich reichlich solche Stellen in der Bibel. Der Volksmund sagt, an Gottes Segen ist alles gelegen, und es stimmt. Oder wie es in einem Lied von Matthias Claudius besungen wird, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Was nah ist und was ferne, von Gott kommt alles her, der Strohhalm und die Sterne, das Sandkorn und das Meer. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm dankt, drum dankt ihm dankt und hofft auf ihn. Dankbarkeit an Gott. Das zweite Element wäre das Opfer. Das fällt uns dann oft nicht ganz so leicht. Und wir fragen uns, warum sollen wir eigentlich einen Teil unseres sauer erwirtschafteten Ertrages, unseres Gehaltes, das, was wir erwirtschaftet haben, einfach weggeben oder vernichten auf dem Rauchopferaltar. Warum sollen wir das? Warum sollen wir das Beste sogar noch, Gott möchte ja das Beste als Opfer haben, vernichten? Was ist eigentlich Opfer? Also in Wikipedia lese ich, Opfer ist eine religiöse Darbietung an eine Gottheit. Opfer ist eine religiöse Darbietung an eine Gottheit. Naja, also wenn ich es so ausdrücke, dann mache ich jede Kollektenpredigt damit platt. Da war ich nicht motiviert, gerade zu opfern, was zu geben. Deswegen versuche ich es mal selber mit einer Erklärung. Also ich sage, Opfer ist eigentlich was, was ich aus den Händen gebe, was eigentlich mir gehört oder was mir anvertraut ist von Gott und ich ihm zurückgebe. Ich tue das aus Dankbarkeit und Liebe zu Gott und ich tue es freiwillig und möglichst ohne Erwartung auf eine Gegenleistung. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also Opfer ist der Dank an Gott. Und wir bringen damit ganz, ganz deutlich zum Ausdruck, du bist wirklich der Geber meiner Gaben. Du hast mich im vergangenen Jahr so reich gesegnet und ich will dir das auch zutrauen, dass du es im nächsten Jahr auch tust, dass du uns im nächsten Jahr auch segnest. Tun wir das? Oder laufen wir eigentlich im Moment eher mit Ängsten rum, dass wir vielleicht wieder Dürre kriegen im nächsten Jahr und die Ernte schlecht ausfällt oder dass die Inflation so viel auffrisst, dass wir eigentlich gar nicht opfern können und so weiter. Trauen wir Gott zu, dass er uns auch im nächsten Jahr wieder versorgen wird? Auch da finden wir Bibelstellen dazu. Bringt das Beste von den ersten Erträgen der Ernte in das Haus des Herrn eures Gottes. Oder diese ganz bekannte Stelle aus Maleachi 3, Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde im Übermaß. Also wenn ich die Stelle so richtig verstehe oder so mein Schluss daraus ist, dass wenn ich Gott meinen Dank für die Versorgung im letzten Jahr bringe, schaffe ich die Voraussetzung dafür, dass er mich im nächsten Jahr auch wieder segnet. Gott reagiert auf den Dank. Gott möchte, dass wir ihm danken. Und dann frage ich mich, wann hast du eigentlich das letzte Mal dafür gedankt, dass du dein Gehalt gekriegt hast, dass du deine Rente gekriegt hast oder so? Und Leute, es gibt wirklich Leute, die auf den Eingang ihres Gehaltes warten, dass sie sich wieder was zu essen kaufen können. Das ist Fakt. Aber Gott versorgt uns. Und dann ist der letzte Punkt, das Fest. Wenn ihr den ersten Weizen erntet, sollt ihr ein Fest der Ernte feiern und am Ende der Erntezeit das Fest der Lese. Also, Leute, lasst uns feiern. Lasst uns feiern, dass Gott uns im letzten Jahr so gut versorgt hat. Natürlich können wir nicht die ganzen Probleme der Welt wegdrücken und vergessen machen. Aber heute ist der Tag zum Feiern, dass wir vor dem gedeckten Tisch sitzen und gut versorgt sind. Heute ist der Tag zum Feiern. Alle sind eingeladen und wir werden das später auch machen. Wir werden später zusammen Pizza essen, so eine Kleinform von zusammen feiern, aber immerhin. Alle sind eingeladen, wir essen, wir trinken, wir hören gute Musik, wir tanzen, wir haben gute Gespräche am Tisch, wir haben Gemeinschaft untereinander und es ist ansteckende Freude, hoffentlich. Mal schauen, wie wir das dann gleich hinkriegen. Aber Freude und Gemeinschaft sind für Gott so hohe Güter, dass er sie uns förmlich anordnet. Freut euch, habt Gemeinschaft untereinander. Gott ordnet diese Punkte praktisch an. Ihr sollt diese Feste feiern. Und ich glaube, Leute, da gibt es für uns noch viel zu entdecken dabei. Da gibt es wirklich noch reichlich zu entdecken, dass wir gemeinsam feiern, gemeinsam zusammen sind, Gemeinschaft haben. Ja, als ich mich so auf das Thema vorbereitet habe, da habe ich ja gemerkt, wie viel dieses Fest, das Erntedankfest, damit zu tun hat, wie wir oder wie ich grundsätzlich in Bezug auf Dank ausgerichtet bin, wie viel dieses Thema überhaupt grundsätzlich mit Dankbarkeit zu tun hat und wie schwierig das auch manchmal ist. Und ja, mir sind da zwei Frauen eingefallen aus der Bibel, die Jesus ganz explizit dafür lobt, dass sie ihre Dankbarkeit so ausdrücken. Und ich lese die beiden Geschichten auch mal nacheinander vor. Ein Pharisäer hatte Jesus zu, zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie dann mit Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Und er wüsste, was das für eine sündige Person ist. Da wandte sich Jesus zu Simon. Simon, sagte er, ich habe dir was zu sagen. Und Simon sagte, sprich, Meister. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er ihm diese Schuld. Was meinst du, welcher von den beiden hat ihm gegenüber wohl die größere Dankbarkeit empfunden? Simon antwortete, ich nehme an, dass dem die größere Schuld erlassen worden ist, die größere Dankbarkeit hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht, sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte er, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zur Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Und ich lese gleich die zweite Geschichte danach. Sie wird uns ähnlich vorkommen. 6 Tage nach dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, der von den Toten auferweckt worden war. Dort wurde nun zu Jesu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus am Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen so sehr am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was dort hinterlegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Also dröseln wir das mal auf. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass es sich um zwei verschiedene Ereignisse handelt. Ich gehe zumindest davon aus. Aber wenn ihr das anders beurteilt oder seht, ist es nicht heilsentscheidend und es braucht da niemand die Gemeinde zu verlassen, wenn er das anders beurteilt. Ich gehe mal davon aus, es sind zwei Ereignisse. Wenn es auch unglaublich interessante und viele Parallelen zwischen den beiden Geschichten gibt. Es waren zwei Frauen, noch dazu zwei Marias. Es war zweimal ein peinlicher Vorfall bei einem Festessen. Es war zweimal das Vergießen von kostbarem Salböl und zweimal über Jesu Füße. Zweimal wurden die Füße mit den Haaren der Frauen getrocknet. Also zweimal völlig unangemessenes Verhalten dieser Frauen. Und zweimal Unverständnis und Missbilligung der sogenannten Frommen, wenn auch aus unterschiedlichen Motivlagen. Aber es gibt auch Unterschiede in den Geschichten. In der ersten Stelle, in der Lukas-Stelle, ist von einer Sünderin die Rede, wahrscheinlich einer Hure, die sich zum Fest des Simon eingeschlichen hat und sich plötzlich zu Jesu Füßen wiederfindet. In der zweiten Geschichte handelt es sich wohl um Maria, die Schwester von Lazarus und Martha, die wir aus der Auferweckung vom Lazarus kennen. Wiederum in der ersten, beim Simon, dem Pharisäer, der hatte kein Problem mit dem Preis dieses Salböls. Hat er kein Problem. Der war reich. Der hat sich das selber locker leisten können, hat er aber nicht. Da war er sparsam, sagen wir mal. Er hatte vielmehr theologische Probleme damit. Mit dem Lebenswandel der Frau. Eine Hure, die einen Propheten, mehr war Jesus für den Simon noch zu dem Zeitpunkt noch nicht, berührte, geht nicht. Eine Frau, die in der Öffentlichkeit mit offenen Haaren rumlief, ein absolutes No-Go in dieser Zeit, geht nicht. Das hat sie sofort moralisch völlig disqualifiziert. Dann mit dem Geld, das sie als Hure verdient hat, Jesus zu salben, boah, harter Tobak, oder? Und mittendrin Jesus, der, wie Simon glaubt, nicht genügend Durchblick, nicht genügend geistlichen Durchblick hat, um das zu erkennen. Das bereitet dem Simon tatsächlich Kopfschmerzen. Und Leute, ich hätte uns sehen wollen in dieser Diskussion. Ich behaupte, wir wären damit nicht souveräner umgegangen als der Simon. Wir wären da auch nicht besser klargekommen. Und wieder mal ist Jesus so erfrischend, so ganz toll anders. Wieder mal handelt er seelsorgerlich ganz zielstrebig und sicher, wo wir oft einfach rumeiern. Wie gut, dass wir Jesus haben. Dann die zweite Geschichte, auch Maria trägt ihre Haare offen. Bloß mal zur Erinnerung, das ist die Maria, die zu Jesu Füßen saß und ihm gelauscht hat, eine gut befreundete Familie von Jesus. Was erlaubt die sich jetzt, mit offenen Haaren da rumzulaufen? Geht nicht, wie wir schon festgestellt haben. Aber in dieser Geschichte wird noch eine andere Problemzone aufgemacht, nämlich Judas, der Kassenwart, der Jünger war, der bemängelt, dass dieses teure Salböl doch schließlich viel besser eingesetzt werden hätte können, als es einfach so über Jesu Füße zu schütten. Gut, in dieser biblischen Geschichte wird er sofort als Lügner entlarvt, weil er das Geld veruntreuen wollte oder einen Teil des Geldes veruntreuen wollte. Aber, so frage ich mich, hat er nicht trotzdem recht? Hätte man das Geld nicht wirklich besser einsetzen können? Übertragen auf unsere heutige Zeit hätte dieses Fläschchen Salböl ungefähr 10.000 Euro gekostet. Also eine unglaubliche Verschwendung, oder? Ich lerne daraus, wirkliche Dankbarkeit kleckert nicht, sondern sie glotzt. Wirkliche Dankbarkeit kleckert nicht, sondern sie glotzt. Da, wo wir uns fragen, ob es nicht wirklich Jesu Anliegen hätte sein sollen, das Geld lieber für den Armen zu nehmen, auch uns hätte ich in dieser Diskussion sehen wollen, wie wir da miteinander gestritten hätten. Ihr könnt es ja mal machen. Spielt es mal durch. Redet mal heute Mittag, Mittagstisch, also heute bei der Pizza, da freuen wir uns, aber redet mal miteinander drüber, wie ihr euch da positioniert hättet oder im Hauskreis oder so. Ne? Ich wette, dass unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Ich wette darauf. Also, wir haben keinen Grund, auf die Leute mit dem Finger zu zeigen, sondern wir hätten ganz genauso unsere Probleme mit diesem Thema gehabt. Und ich kann euch nur sagen, für mich ist das wirklich auch eine Frage, die mir unter die Haut geht. Wie beurteile ich Menschen? Wie beurteile ich Menschen? Wie bin ich mit ihnen umgegangen, auch so in der Zeit der Ältestenschaft, meiner Ältestenschaft, und wie bin ich heute aufgestellt, mit Menschen umzugehen? Und es ist so, da oute ich mich jetzt ein bisschen, dass ich in den letzten Monaten so durch verschiedene persönliche Betroffenheiten den Eindruck habe, dass Gott mich mit dem Holzhammer irgendwie auf neue Schienen setzt und sagt, Mensch, denk mal über verschiedene Themen nach. Also, wie beurteile ich Menschen? Das hat für mich auch was mit geistlicher Erneuerung zu tun, für mich persönlich. Und ich glaube, wir als Gemeinde sollten da auch dranbleiben. Ich habe für mich festgestellt, wir sagen ja immer, wir wollen ein gutes Bild nach außen abgeben. Wir persönlich und wir als Gemeinde. Aber es kommt eigentlich gar nicht so auf das Bild an, das wir nach außen abgeben. Das kann meinetwegen verheerend sein. Es kommt auf unser Herz an. Es kommt auf unser Herz an, wie wir Menschen gegenüber eingestellt sind. Also, dass die zwei Frauen jetzt gegen Konventionen verstoßen haben, das wussten sie, aber es war ihnen geradezu wurscht. Sie wollten ihren Dank und ihre Liebe zu Jesus ausdrücken. Und Jesus erkennt es und er verteidigt sie und er spricht ihnen Vergebung zu. Was für ein Gott. Von dem will ich lernen, wie man mit Menschen umgeht. Und zum Schluss möchte ich mit euch noch einmal ganz kurz die Frage klären, was Dankbarkeit eigentlich mit unserem Leben macht, beziehungsweise auch was für Verheißungen wir auf Dankbarkeit und Versorgung von Gott bekommen haben. Zuerst Bibelstellen. 1. Mose 8. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Von nun an bis zum Ende der Erde. Das haben wir noch nicht. Gott steht nach wie vor zu dieser Verheißung. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, sagt Gott, werde ich ihn ansehen und mich an den ewigen Bund erinnern, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Gott steht zu diesem Bund. Oder Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 25, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen oder zu trinken oder genug anzuziehen habt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt mit Gottes Gerechtigkeit, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles das geben, was ihr braucht. Oder im Psalm 50 steht, zeige Gott deinen Dank. Das ist das Opfer, das ihm gefällt. Erfülle die Gelübde, die du vor ihm, dem Höchsten, abgelegt hast, und rufe mich an in den Tagen der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Es ist nämlich so, wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer, das mich ehrt. Und so ebnet er den Weg, dass ich ihm meine Rettung zeige. Dank lässt mich wieder klar sehen. Ich begreife, wie sehr ich von Gott abhängig bin. Dankbarkeit führt in das Erkennen der Abhängigkeit. Dank sagt mir aber auch, du bist nicht allein. Du hast einen Vater im Himmel, der dich sieht und der dich begleitet, der immer zu dir steht. Dankbare Menschen leben einfach gesünder, schlicht und ergreifend. Es ist so. Dankbarkeit befreit auch ich-bezogenem Denken, aus egomanem Denken. Dank schafft Zufriedenheit. Schmeckt doch und seht, wie gütig der Herr ist. Glücklich der Mensch, der sich bei ihm birgt. Schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist. Ich denke, jeder von uns hat es erlebt oder viele von uns haben das erlebt, wie Gott uns wirklich ganz praktisch versorgt hat. Und wir wollen jetzt Gelegenheit geben, da auch Zeugnis zu sagen und damit auch Gott den Dank zu bringen und ihm die Ehre dafür zu geben. Und die Bühne ist jetzt frei für euch. Ihr könnt nach vorne kommen und könnt uns erzählen, wie Gott uns versorgt hat. Wir haben, die Elisabeth hat die Keule, genau. Also, wer möchte anfangen? Ich lege das Mikrofon hierher.